Liebe Gemeinde, es gibt eine Theorie, die besagt, dass etwa alle 7 Jahre sich etwas grundlegend ändern kann oder sogar ändert im Leben. So eine Art Wendepunkte, alle 7 Jahre. Ich habe das für mein eigenes Leben, für unser Leben mal überlegt und tatsächlich, ich war verblüfft, dass das für uns zumindest zutrifft. Und vielleicht darf ich diese Dinge vortragen, finde es nicht zu persönlich. Es ist auch nicht geschönt oder ein bisschen geschönt vielleicht schon, aber nicht erlogen. Also dieser Lebenslauf, der jetzt deutlich wird, ist also tatsächlich so erfolgt. Und das Abitur habe ich nachweisen müssen, als ich mich hier beworben habe. Da muss ich eine Kopie vorlegen. Tatsächlich. Mit 7 Jahren Schulbeginn, stimmt auch nicht so ganz, also 6,5 war es etwa. Mit 14 Pubertät, das war auch eine etwas längere Zeit, aber Konfirmation, das kommt hin. Mit 21 Abi, nee, es war schon eher, aber dann kam Wehrdienst und Studienbeginn, also das alles so etwa 21, kommt ungefähr hin. Mit 28 Berufsbeginn, Vikariat, das alles. Etwa 35, relativ spät, die Partnerin fürs Leben gefunden, Verlobung, Ehe, also alles so ungefähr, nicht? Das ist 2 Jahre vorher, 2 Jahre danach, aber so mitten, das kann man so rausgreifen. Mit 42, das stimmt, glaube ich, wieder, ne? Geburt unserer ersten Töchter oder beide, so nach und nach, 2 Jahre. Mit 49, naja, etwas verspätet um 3 Jahre. Mit 52 dann also hier in diese Gemeinde nach Iserlohn gekommen. Nach dem Siegerland, Neubeginn in Iserlohn. Verblüffend, oder? Wendepunkte im Leben. Das könnte man aber auch Entwicklungspunkte nennen. So ein 7er Rhythmus deutet ja darauf hin, dass sich etwas wiederholt oder dass da Veränderungen vielleicht angebahnt sind, dass sie auch natürlich sind, dass in unseren Biografien solche Dinge anstehen. Es gibt aber auch Dinge in unserem Leben, die durchbrechen diesen Rhythmus, die schlagen so mitten rein in die Biografie. Schwierige Umbrüche, Krisen, auch unerwartete Neuanfänge. Also dieser Rhythmus, der kann in jedem Leben anders sein. Eine Bekehrungsgeschichte vom Saulus zum Paulus zeigt uns auch so einen Wendepunkt, eher einen abrupten, einen, der sicher auch seinen Vorlauf hatte, der aber tatsächlich so wie ein Schlag aus dem Himmel kommt, so scheint es jedenfalls. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus der Apostelgeschichte, die Bekehrung des Saulus. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind. Und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias, gehe in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen, Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Da begann er auch schon, in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Liebe Gemeinde, der ist vom Saulus zum Paulus geworden. Jeder kennt wohl dieses geflügelte Wort für eine überraschend positive Wendung. In der vergangenen Woche haben 30 Gefangene und Mitarbeiter in der JVA in Drüblingsen Yigit Muck kennengelernt. Ich habe darüber und Sie vielleicht auch in der IKZ gelesen. Er erzählt, dieser Herr Muck, dass er von seiner Kindheit, als er als kleiner Yigit, Sohn türkischer Einwanderer, nach Deutschland kam, zunächst zu Hause bleiben musste, weil es keine Plätze gab in der Vorschule und im Kindergarten. Er erzählt, ich war 6 Jahre alt, als wir unsere erste Gang gegründet haben. Ich weiß nicht, wie alt ihr hier vorne seid. Ihr seid gerade 6, oder? Erste Reihe, die sind gerade bei einem anderen Thema. Da hat er schon seine erste Gang gegründet. Habt ihr schon eine Gang? Wisst gar nicht, was das ist. Prima. Die haben ihre erste Gang gegründet. Auf der Straße habe ich mich akzeptiert gefühlt, auf der Straße. Die Erfolgserlebnisse dort waren größer und schneller abrufbar als in der Schule. So geht es manchmal. Und bei den Älteren haben wir auch den finanziellen Erfolg gesehen als Drogendealer oder Schutzgelderpresser, so berichtet er. So geriet er, dieser Schulbesuch, immer mehr in den Hintergrund zur Nebensache. Und die Gang und die Delikte wurden übler. Wir haben willkürlich geprügelt. Manche lagen danach sogar im Koma. Wir haben nahezu jeden Lehrer respektlos behandelt. Der Wandel des einstigen Kriminellen begann mit einem entscheidenden Erlebnis. Und das ist wahrscheinlich immer so der Knackpunkt, dass es zu einer Wende kommen kann. Klick gemacht habe es, so Muck, als der 14-jährige Bruder eines Kumpels an Leukämie gestorben ist. Die schweren Jungs aus Neukölln hatten sich um das Totenbett versammelt. Klasse, wenn junge Leute das auf sich zulassen, dass auch so eine Situation ihr nicht ausweichen. Und dort sprach der Imam zu ihnen und Muck sagt, dieser Imam hat mich mit seinen Worten erreicht. Am Abend nach dem Besuch des Sterbenden hat die Gang beschlossen, das mit den kriminellen Dingen erstmal sein zu lassen. Aber wie das so kommt, das gelingt nicht jedem. Aber bei Muck war es anders. Durch die Abkehr von der Kriminalität ist er näher mit seiner Mutter zusammengerückt. Und das war sein großes Glück. Sie habe den Traum gehabt, also eine Vision, das ist, glaube ich, wichtig für solche Umkehrgeschichten, dass ihr Sohn Abitur macht. Er traut sich das zunächst nicht zu, wird aber immer ehrgeiziger. Also die Mutter ist so der Motor im Hintergrund offenbar, der ihm, ihrem Sohn, so eine Vision vorspiegelt und ihn an sich selber glauben lässt. Ich wollte ein Einser-Abi, erklärt er dann im Grunde als Reaktion auf diese Vision. Am Ende steht auf seinem Zeugnis sogar eine 0,9. Damit ist der damals 24-Jährige der beste Abiturient Deutschlands damals gewesen. Was ihnen auf diesem Weg geholfen habe, so sagt er selber, seien diese abendlichen Gespräche mit seiner Mutter, dass er immer wieder da andocken konnte, das hat ihn rausgezogen aus dieser kriminellen Geschichte. Die abendlichen Gespräche mit seiner Mutter. Jetzt hat er ein Buch geschrieben über diesen Wandel und Menschen, Gefangene in den JVAs, die er jetzt besucht, schöpfen durch ihn neuen Mut, dass ihr Leben auf eine neue, auf eine andere Spur kommen kann. Dass es so einen Wendepunkt in einem Leben geben kann. So eine Bekehrung, würden wir sagen. Modern gesprochen eben so ein U-Turn, so eine Umkehr um 180 Grad. Vielleicht gibt es noch eine andere Geschichte, die uns gerade sehr bewegt. Ich musste denken an Michael Phelps, der jetzt in aller Munde ist. Er hatte seine Olympiakarriere schon längst beendet als Olympiaschwimmer. Er trank, er wollte nicht mehr leben. Er traf dann eine Entscheidung, die ihn zu einem anderen Menschen machte, so las ich über ihn. Was war diese Entscheidung? Ende September 2014 stoppte eine Polizeistreife in Baltimore an einem Montag gegen 1 Uhr in der Nacht sein Range Rover. Phelps kam aus dem Casino. Er war mit etwa 135 km/h gefahren, wo 70 erlaubt war. Er hatte mehr Alkohol getrunken, als erlaubt war. Er war das zweite Mal jetzt erwischt worden. Es drohte eine harte Strafe. Die Polizisten nahmen Phelps mit zur Wache und er wusste, die Sache, die wird nicht geheim bleiben. Wenige Stunden später schickte er seinem Manager eine Textnachricht: Ich will nicht mehr leben. Der erfolgreichste Olympiateilnehmer, er war am Boden zerstört. Ich denke, Sie haben alle über ihn gelesen. Und diese Geschichte ist ja fast Hollywood-reif. Phelps entschloss sich, eine Therapieeinrichtung zu besuchen. Und es war nicht die vornehmste, sondern eine, der er zutraute, dass sie ihn hart anpacken. Und tatsächlich wurde er nach dieser Zeit ein anderer. Auch hier hat man ihm eine Vision eines anderen Lebens vor Augen gestellt und er folgte dieser Vision. Das kann man lesen in verschiedenen Zeitungen. Ich habe es in der Süddeutschen gelesen. Diese Comeback-Geschichte macht, denke auch heute, vielen Mut, die das hören und die sich mit ihm freuen. Ich glaube, es war jetzt seine 23. Olympiamedaille, Goldmedaille. Es ist unglaublich, was er da geschafft hat. Man zweifelt ja, ob das aus eigener Kraft so möglich ist, aber offensichtlich hat er sich jetzt neu orientiert und er ist damit wirklich der erfolgreichste Olympiateilnehmer der Geschichte. Und diese Geschichte zeigt, dass er aus tiefer Depression zurückkommt, aus vermutlich Alkoholmissbrauch. Ich habe gelesen, dass auch Marihuana im Spiel war. Aber was ihm Mut gibt, ist diese Vision in der Therapie und seine Verlobte und, wie man jetzt lesen kann, sein gerade mal 3 Monate alter Sohn. Die Geschichten von Yigit Muck und Michael Phelps sind eigentlich keine ausgesprochen religiösen Umkehrgeschichten, eher Sinnsuchergeschichten. Und doch glaube ich, dass auch Gott da involviert war. Denn woher kommt die Kraft, dass ein Mensch umkehrt? Wer öffnet ihm die Augen? Und ich glaube, dass diese Geschichten hoffentlich noch nicht zu Ende sind im Leben beider Menschen, denn Sinn alleine kann auch eine 23. Goldmedaille nicht geben und Sinn allein kann auch ein Kind nicht geben. Das muss noch eine andere Dimension haben. Wie war es bei Saulus? Vielleicht können wir einige Dinge auch aus seinem Leben nachzeichnen, was ihn zu dieser Umkehr bewogen hat. Er kam aus ganz anderen Verhältnissen, ganz positiv, gesettelt, sehr fest und fix in seinem Leben war alles klar. Ein gut ausgebildeter Theologe aus Tarsus, er war in die Dienste des höchsten religiösen Komitees des Hohen Rates damals in Israel getreten, ein Würdenträger, ein besonderer berufener Anwalt des jüdischen Glaubens, vom Hohen Priester mit besonderen Vollmachten ausgestattet, mit der Power, die Polizeikräfte, die damals offensichtlich diesem jüdischen Rat zur Verfügung standen, zu nutzen für diese Ziele dieser jungen Sekte der Christen, entgegenzutreten und ihr sogar den Garaus zu machen im Namen der Religion. Was sagt das über diesen Saulus, über seinen Glauben, über seine Art des Gottesverständnisses? Für ihn war keine Umkehr nötig. Er war im Reinen mit Gott, so dachte er. Sein Ziel war es, die Gesetze Gottes umzusetzen und ganz straight durch das Leben zu gehen. Und wir lesen von ihm, dass er bei der Steinigung des Stephanus, bei der er zugegen war, das auch mit Genugtuung zu einfach miterlebt, wie hier ein Mensch hingerichtet wird wegen eines falschen Glaubens. Und tatsächlich war diese Steinigung des Stephanus damals ein Ventil auch für, sag mal, das Empfinden in der Bevölkerung, ja, wir wollen wieder einen straighten Weg gehen, so wie wir es heute vielleicht von Donald Trump und anderen vermittelt bekommen, ja, wir müssen wieder ganz klar, scharf nach den Gesetzen uns orientieren. Und das gab damals in dieser Zeit in Jerusalem, nachdem zunächst die Christen ganz positive Atmosphäre erlebten, Wohlwollen beim ganzen Volk, so lesen wir Apostelgeschichte 2, kippt jetzt die Stimmung und es kommt zu einer Verfolgung. Der christliche Glaube wird als Gefährdung gesehen. Und Saulus steht offensichtlich an der Spitze dieser Bewegung, die die junge Kirche als Sekte bekämpft und mit Stumpf und Stiel ausrotten möchte. Wir lesen, Saulus suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Saulus hat ein Interesse daran, dass dieser Virus des Jesusglaubens nicht auf andere Städte überspringt und darum sein Weg nur nach Damaskus, ein Flüchtlingstreck von jungen Christen aus Jerusalem, hat dort offensichtlich Asyl erhalten. Saulus wollte diese Anhänger des neuen Weges aufspüren, ihnen ihre gerechten Strafe zuführen und Gott zeigen, dass er hier klare Sache macht mit ihm, auf einem guten Weg ist, auf dem einzig richtigen. Anhänger des neuen Weges, die des Weges sind, so beschreibt Lukas diesen Ehrentitel, den die Christen damals getragen haben, eben die auf dem Wege sind mit dem Christus, dem Auferstandenen. Und gerade dieser Headliner, will ich mal sagen, der voranging auf diesem neuen Weg, stellt sich nun diesem Saulus in den Weg, diesem Gottesstreiter, und haut diesen Prinzipienreiter vom hohen Ross. Aus der Höhe seiner moralischen Entrüstung stürzt er tief in den Staub der Ernüchterung und hört die Stimme Jesu: Saul, Saul, was verfolgst du mich? In dieser Gemeinde verfolgst du nicht eine Gemeinde und Menschen, sondern du verfolgst mich. Was nicht sein konnte, ist nun doch wahr. Was er für ein Hirngespinst und Verdummung gehalten hatte, stellt sich als die eigentliche Realität heraus. Plötzlich ist das Unterste ganz zu oberst gekehrt. Ich denke, das ist das Wesen der Bekehrung bis heute. Wenn ein Mensch in seinem Gottesbild erschüttert wird und bereit ist, nicht nur über Gott nachzudenken, sondern mit ihm zu rechnen und sogar mit ihm zu sprechen. Das ist ja der Knackpunkt in der Geschichte mit Hananias. Er betet, er redet mit mir. Er redet ganz anders mit mir, als er es zuvor getan hat. Nicht in diesen auswendig gelernten Gebeten, die nur seine Frömmigkeit zeigen sollen, sondern wirklich zutiefst. So beginnt mit einer Frage und mit viel Gebet eine dreitägige Blindheit, die am Ende für Saulus direkt in die Taufe führt, ohne Bewährung, ohne dass da vorher was abgefragt wurde. und er empfängt den Heiligen Geist und darf wieder sehen. Das ist das Damaskus-Erlebnis. Und ich glaube, es gibt, wenn wir jetzt mal anfangen würden, einige unter uns, die ähnliche Geschichten, solche U-Turns, so eine 180-Grad-Wende, tatsächlich erzählen können. Andere vielleicht, so wie ich, die Normalos unter uns Christen, die von Kindheit an vielleicht eine freundliche Einstellung zum Glauben haben, die hin und wieder mal rebellieren, aber die sagen, Mensch, toll, in so einer Gemeinde dabei zu sein, die würden wahrscheinlich nicht von so einem U-Turn sprechen, von so einer 180-Grad-Kehrtwende, sondern mehr von einer Entwicklung, von einem Wachstum. Wie bist du zum Glauben gekommen? Wenn wir jetzt hier unter uns diese Umfrage mal starten würden, ich glaube, wir würden beides hören. Damaskus-Erlebnisse und Entwicklungsgeschichten. Und manchmal liegt das auch ganz nah ineinander. Es gibt unter uns krasse Umkehrstories, wo Leute an der Nadel hingen, alkoholkrank waren, spielsüchtig, wo sie auf die schiefe Bahn gekommen sind und wo sie erlebt haben, dass Gott in ihr Leben eingreift und das auch bekennen können und sagen, das war Gottes Kraft, die ich hier erlebt habe. Und es gibt die anderen Geschichten, die kleinen Stories, die kleinen Umkehrgeschichten, wo jemand merkte, Mensch, da war ich auf dem falschen Weg, auf dem falschen Dampfer, ohne Gott. Alle Geschichten haben, glaube ich, das eine aber gemein, dass wir an irgendeinem Punkt die Augen geöffnet bekamen für die Realität des Auferstandenen, dass er wirklich in unser Leben hinein spricht, dass wir mit ihm rechnen dürfen, dass er uns vorangeht, dass wir mit ihm unterwegs sind. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss. Zu Beginn der Predigt sprach ich über die These, dass sich alle 7 Jahre etwas grundlegend ändert im Leben. Die Zeitabschnitte werden unterschiedlich sein. Es gibt auch Dinge, die schlagen so mitten rein, ohne Vorwarnung. Und trotzdem möchte ich uns Mut machen und herausfordern, diese Wendepunkte, diese Änderungen, diese neuen Abschnitte in unserem Lebenslauf positiv zu werten. Uns dieser Herausforderung zu stellen. Ja, es geht nicht alles immer ganz gleichförmig weiter. Und es ist so gut, wenn uns das passiert. Und dass uns dazu quer nochmal die Frage kommt, in welche Richtung unser Leben eigentlich verläuft. Ob wir nicht diesen U-Turn, diese 180-Grad-Wende tatsächlich, die wir in manchen positiven Beispielen, wie ich sie eben nannte, erleben, auch für uns selber brauchen. Ob wir uns vielleicht verrannt haben. Ob wir vielleicht auch in so eine Gleichmütigkeit hineingekommen sind, wo wir denken, wir sind immer auf dem richtigen Weg. Die Bibel nennt das, wenn wir diese Umkehr schaffen, Wiedergeburt. Und was wir eben in der Taufe erlebt haben, deutet darauf hin, dass es einmalig geschieht, dass Christus eingreift, aber dass das ein Wachstum ist in unserem Leben, dass wir das begreifen, dass wir aus der Taufe leben, dass wir immer wieder in diese Umkehr hineinkommen. Eine Bekehrung mag unterschiedlich verlaufen, auch vielleicht verschiedene Ansatzpunkte haben. Sie kann eine radikale Umkehr sein, aber sie ist tatsächlich im Alltag zu bewähren, wo wir uns nicht darauf berufen können, sagen, wir sind einmal umgekehrt, sondern wir brauchen das täglich, dass wir wieder hineinkriechen in die Taufe. Und das ist gut, dass wir uns davon inspirieren lassen und nach dem fragen, was steckt dahinter? Was ist eigentlich wirklich wesentlich? Auch eine Goldmedaille und ein Einser-Abitur kann nicht der Sinn unseres Lebens sein. Dieser Christus, der auferstanden ist, uns vorangeht, der ist wirklich Sinn unseres Lebens. Das ist der neue Weg, den wir jeden Tag neu beginnen wollen und heute an diesem Sonntag, wie an jedem Sonntag, uns daran erinnern, dass wir diesen neuen Weg brauchen für uns alle. Wendepunkt im Leben. Das Leben bleibt spannend und wir rechnen damit, dass die noch kommen, auch in unserem Leben. Dass dieser Jesus auch dann weiter mit uns geht, wenn mal Dinge bei uns einschlagen, mit denen wir jetzt nicht zurechtkommen. Dass er uns vielleicht auch manchmal durch andere Christen, durch Ereignisse so ins Leben hinein tritt oder uns so begegnet, dass er uns vom Pferd wirft. Dass er uns sicher auch zu neuen Aufgaben beruft, die er für uns vorsieht und uns dann auch dazu befähigt, diesen Weg zu gehen. Kommt so ein Wendepunkt auf uns zu, auf dich zu? Siehst du das schon? Manches kann man planen, anderes nicht. Wir wollen diese Wendepunkte Gott hinlegen und damit rechnen, dass wir mit dem Auferstandenen weiter unterwegs sein dürfen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen in diesem Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.